Herzlich willkommen bei Neuhorizonte TV und einem weiteren Gespräch mit Andreas Beutel unter dem Untertitel Horizonte des Herzens. Heute wollen wir uns dem Thema Glaubenssätze widmen, einem aus meiner Sicht zentralsten Thema eines Menschen, denn was er über sich selber denkt, das setzt sich dann aus meiner Sicht in der Realität um. Das ist seine Realität. Ich hatte es in anderen Gesprächen schon mal gesagt. Creare heißt Glauben und Crear heißt Erschaffen. Kennen Sie den einen oder anderen Glaubenssatz, zum Beispiel, ich bin anders und deswegen gehöre ich nicht dazu? Oder so wie ich bin, bin ich nicht liebenswert? Ich glaube schon. Heute wollen wir uns diesem Thema widmen, weil so viele Menschen diese Glaubenssätze überwinden wollen, aber letztendlich nur sozusagen sie anders anstreichen. Aber die Ursache dieser Glaubenssätze bleibt ihnen häufig verborgen. Freuen Sie sich mit mir auf ein Gespräch mit Andreas Beutel, gleich bei Neue Horizonte TV. Herzlich willkommen, Andreas. Ich freue mich auf die nächste knappe Stunde, weil es ist mir ein Herzensanliegen, dieses Thema mit dir zu besprechen, weil meine Erfahrung ist, über den Kopf, über den Verstand können wir unsere Glaubenssätze nicht einfach sozusagen erlösen oder verändern, obwohl es unzählige Bücher gibt, die uns dazu anraten, ne, du musst positiv denken, du musst einfach nur die Umkehrung machen und alles ist gut. Meine Erfahrung, das klappt nicht. Deswegen möchte ich mit dir mich jetzt hier auf den Weg machen, nach Wegen zu suchen, wie wir sozusagen den Weg des Herzens dort beschreiten können, um wirklich grundsätzlich an unserem Denken über uns selbst und über das Leben etwas zu verändern. Schön, dass du da bist. Ja. Kennst du diesen Spruch oder diesen Glaubenssatz, ich bin anders?
Und gehöre mit dem bin nicht ich dazu? Aufgewachsen.
Also mit dem bist du aufgewachsen. Das habe ich mir vorstellen können.
Ja, ich habe immer gesagt oder gedacht, wenn du was über Männer wissen willst, darfst du mich nicht fragen. Okay. Ich bin nicht so wie die anderen Männer. Mhm. Ja, oder Vatertag sozusagen habe ich mich eher verkrochen und geschämt für die anderen Männer. Bis ich mich sozusagen mal damit beschäftigt habe, was ist denn Männlichkeit überhaupt? Mhm. Was ist meine Männlichkeit? Was ist meine Kraft? Mhm. Und was ist auch die positive Seite von Männlichkeit? Also das, was wir beim Vatertag teilweise sehen mit dem Bollerwagen, und ja. Das ist schon ein bisschen immer noch peinlich sozusagen, weil das hat nichts mit Männlichkeit zu tun. Aber es ist ein Grundglaubenssatz, den wir alle wahrscheinlich haben, auf die eine oder andere Weise. Ja.
Kannst du mal ganz konkret sagen, was diese Gefühle mit dir, oder wann sie das erste Mal dir bewusst wurden, dass du anders bist als deine Umgebung und wie du dich gefühlt hast? Wenn ich mal ganz persönlich sage.
Ja, da müsste ich sehr weit zurückgehen.
Ja, darum geht es, glaube ich.
das fing schon in der Schule an. Mhm. Ich habe keine leichte Schulzeit gehabt sozusagen und auch keine leichte Kindheit. Und was die Leute in der Klasse mit mir gemacht haben, es muss in der vierten Klasse so angefangen haben. Das würde heute unter Mobbing laufen, in der härtesten Form sozusagen. Und da ist das schon mir aufgefallen, dass ich anders war als die anderen oder dass ich anders wahrgenommen habe.
Zum Beispiel, fällt dir irgendwas ein?
Naja, ich könnte es jetzt daran festmachen, ich habe als Kind zum Beispiel gerne Lexikas gelesen. Mhm. Also ich habe mir ein Lexikon genommen und irgendwo angefangen und wenn ich was nicht verstanden habe, habe ich das nächste Wort genommen und mich so durchs Lexikon gehangelt. Und das führt dann zu einem ziemlich breiten Allgemeinwissen sozusagen und hat aber dann den Anschein, als wäre man ein Streber oder hier ein Angeber oder sowas.
Klugscheißer.
Klugscheißer, genau.
Klugscheißer.
Das ist das richtige Wort. Und man muss natürlich auch die Balance finden. Also nicht bei jeder Stelle zu sagen, ich kann dir das erklären, ich weiß, wie das geht oder so, ich habe da was gelesen. Weil manchmal Lebenserfahrung von anderen Menschen ist genauso viel wert wie das angelesene Wissen. Und da musste ich auch viel lernen sozusagen, wie Kommunikation stattfindet, wie Kommunikation funktioniert, wie es sein kann oder wie es geht. Und auch eine grundsätzliche Erfahrung, es ist auch völlig okay, mal Smalltalk zu machen. Mal über das Wetter zu reden oder über Belanglosigkeiten, um überhaupt erstmal eine Kommunikationsbasis zu haben mit dem anderen. Man muss nicht sofort gleich tief reingehen, sondern wir können auch erstmal uns begegnen, von Mensch zu Mensch, auf einer ganz simplen Ebene. Wenn ich sozusagen gewohnt bin, ne, immer Fachbücher zu lesen und saubere Informationen suche, manchmal entsteht auch eine Information einfach im lockeren Gespräch.
Ich führe dich gleich nochmal zurück in die vierte Klasse. Aha. Weil diese Grunderfahrung, ich glaube, dass zahlreiche unserer Zuschauer ähnliche Grunderfahrungen haben. Und so in der Reaktion auf mein Buch war ganz häufig, das erste Mal fühlten sich Menschen verstanden, wie sie sich gefühlt haben, damals.
Ja.
So. Also wie hast du dich gefühlt, als du dich in die Lexika verkrochen hast und links, rechts, um dich herum eigentlich nur spielen angesagt war.
Ja, ja. Das geht für mich gerade ein bisschen zu tief.
Okay.
Da sind wir, ich bin da schon viel reingetaucht und kann dir das alles beschreiben sozusagen die Gefühle beschreiben. Aber da müsste ich noch weiter ausholen, weil dieses ganze Konstrukt drumherum ziemlich kompliziert war und da möchte ich jetzt gerade mal nicht drüber reden.
Weil mit meiner Erfahrung halt dieses sich anders fühlen macht ziemlich einsam. Also mich hat es jedenfalls ziemlich einsam gemacht, in der Klasse, wie auch immer. Und ich war froh, dass ich einen guten Freund seit Kindergartenzeiten hatte, mit denen ich mich halt über das Universum, über Unendlichkeit, was kommt denn hinter der Unendlichkeit, also überhaupt solche Fragen nachzugehen, während ich bin auf dem Dorf groß geworden, Moped und also später Moped und all diese Sachen wesentlich wichtiger waren für die Umgebung.
Da müsste man schauen, wie entsteht denn unser Selbstbild überhaupt? Also wir werden hier geboren. Und am Anfang geht es ums Überleben. Dann merken wir, aha, da gibt es jemand, der uns versorgt, der uns also Essen gibt und die Windeln wechselt und uns Sachen anzieht, was unsere Eltern sind oder sein sollten. Dann gibt es die Familie, den Kreis drumherum. Und daraus beziehen wir erstmal unsere Weltsicht. Und ich habe ja über den Einheitsatem mal gesprochen, die Verbindung mit der Erde und die Verbindung mit dem Kosmos. Das ist so das Urprinzip. Also das Urweibliche ist die Erde, die Mutter. Und das Urmännliche ist der Kosmos, die Ideen, das Große. Aber auf der einfachen Ebene, auf der Grundebene, sind das ja erstmal unsere Eltern, die für uns da sein sollten, die uns diese Basis geben. Im Tantra sagt man, dass das ein heiliger Akt ist, die Begegnung von Mann und Frau. Ja. Und die begegnen sich idealerweise nicht in dem Moment als Mann und Frau, sondern als Gott und Göttin. Weil es ist ja was Heiliges. Wir kommen zusammen, wir erschaffen ein Kind. Oder die Sexualität ist der unmittelbarste Weg, um in Kontakt mit der Lebensenergie zu kommen. Jeder von uns hat diese Kraft und es gibt keinen Tag, an dem wir nicht über Sexualität nachdenken oder über unseren Sex. Und das treibt uns ein Stück weit und fordert uns auch heraus, uns sozusagen zu positionieren. Und diese Beziehung sozusagen zu den Eltern bestimmt uns dann natürlich immer weiter. Also wenn unsere Eltern uns eine Basis geben, wo sie uns das Gefühl geben, du bist okay, so wie du bist, es ausgeglichen ist zwischen Mann und Frau, wenn also auf der Elternebene kein Kampf stattfindet, sondern beide ihren Part würdigen und halten, dann kann das Kind auch so wahrnehmen. Mhm. Also wenn du sagst, ne, ich fühle mich alleine, mhm, das würde dann genauso natürlich auch für mich zutreffen. Mhm. Mhm. Was ist zu Hause los? Mhm. Was hat das Kind denn mitbekommen? Also die Frage ist dann immer, was war das allererste Ereignis? Mhm. Wo war der erste Schlag oder die erste Abweichung von der Mitte? Mhm. Das ist, es ist gut, dass wir sowas haben, oder es ist, wenn wir darüber reden, sozusagen, na, was ist die erste Abweichung und so, muss man das Schuldthema rausnehmen. Von wegen, ich habe als Kind versagt oder ich habe mich ja damals entschieden, zu diesen Eltern zu gehen und. Das muss man völlig rauslassen, weil das ist fördert nur wieder dieses Ding eben, ich bin nicht wert, ich habe es mir selber ausgesucht und. Also da sind auch viele, viele Konzepte unterwegs, die aus meiner Sicht gefährlich sind oder ja nicht hilfreich sind. Mhm. Also ich habe meine Geschichte untersucht mit allen, mhm, Facetten, was da passiert ist. Und auch immer gelernt, es hat einen Sinn. Mhm. Ja? Also wenn ich verprügelt worden bin, die haben mich auf ihre Art auf etwas hingewiesen, was in mir nicht in Ordnung ist. Aber wenn jetzt ein Mensch mir begegnet, der gerade im Schmerz ist oder der aus seiner Situation nicht herauskommt und ich komme dann an und sage, das hast du dir selber ausgesucht. Mhm. Das ist nicht empathisch oder, mhm, das hilft dem anderen gar, mhm, nicht. Mhm. Sondern, also meine Erfahrung ist halt von der Herzensebene, dem anderen als Mensch begegnen und sagen, ich weiß, was du meinst. Mhm. Und ich weiß es nicht nur, ich fühle.
Ja.
Ja? Es gibt zwei Worte, Mitleid und Mitgefühl. Mitleid ist eigentlich, das zieht sozusagen mit runter, genau. Ja, ich leide mit dir. Mhm. Aber ich fühle mit dir. Das ist was ganz anderes. Ich kann das fühlen und sagen, ich spüre, wie es dir geht.
Nicht nur, dass es mit runterzieht, sondern jemand, der einen anderen bemitleidet, mhm, stellt sich aus meiner Sicht über ihn. Während, während ich sage, ich fühle mit dir,
ja,
hat das die Augenhöhe.
Ja.
Den Respekt vor dem Schicksal, mhm, überhaupt oder vor diesem anderen Menschen.
Ja.
Ja.
Da gibt es noch das Wort beleidigen, was, also ich, B ist immer so ein bisschen, ja, hinzu,
ja, ja,
und beleidigen, dann lade ich dir Leid auf, aber eine Befühlung gibt es nicht, also doch, ja, gibt es schon, aber ich kann, das Mitfühlen ist etwas anderes als das Mitleiden. Mhm. Also wenn ein Mensch mir begegnet, egal was er hat oder was er gemacht hat, unabhängig davon, ob wir jetzt in einem therapeutischen Gespräch sind, was jetzt gar nicht der Sinn ist, sondern rein auf der menschlichen Ebene, wozu ja auch Freunde da sind oder so, ich fühle mit dir. Mhm. Erzähle mir, lass mich von deinem Leid oder deine Gefühle teilhaben, mhm, ich spüre das. Und dann merkt der andere, ich bin nicht allein. Mhm. Und das löst schon mal einen dieser Glaubenssätze sozusagen für einen Moment auf. Das andere ist ja, also ich bin nicht so wie die anderen, mhm, ja, ist so ein netter Glaubenssatz. Und das nächste dann, ich bin es nicht würdig, mhm, oder keiner versteht mich. Mhm. Ja, das, wo ich jetzt drin bin, ist eine ganz spezielle Situation. Das kann ich mit niemandem teilen, das kann ich nur ganz alleine lösen. Und dann sind wir in so einer Spirale, wo wir mit uns selber kämpfen und eigentlich ein Schattenboxen machen oder einen Spiegel kämpfen, wo wir uns gegen unsere eigenen Dämonen kämpfen. Mhm. Und das... das Herzliche ist, erstmal gar nicht beurteilen, sondern anschauen, was ist denn eigentlich? Was ist, ich hatte in einer Sendung oder in einem Gespräch gesagt, der einzige Moment, den du ändern kannst, ist jetzt. Mhm. Der einzige Tag und der einzige Moment. Ja. Und damit ich aber frei entscheiden kann, muss ich erstmal alle Wahrheit sozusagen auf den Tisch legen.
Ja.
Ich muss eine Bestandsaufnahme machen. Wo stehe ich denn eigentlich jetzt? Was ist denn? Und was man meiner Meinung nach unbefangen sagen kann, ist, der Mensch ist ein zerrissenes Wesen. Also das betrifft den Einzelnen, Privaten, mhm, und es betrifft aber die ganze Erde. Mhm. Wenn wir anschauen, wie die Tiere miteinander leben, wie die Tiere miteinander umgehen, und wie wir Menschen mit der Natur umgehen. wie wir Raubbau mit diesem Planeten machen. Das ist ja, was im Außen passiert, ist nur ein Ausdruck von dem, was in uns drinnen passiert.
Ja.
Und dann muss man sagen, also die Menschheit ist krank, könnte man sagen, oder sie ist zerrissen. Mhm. Zerrissen auch in dem Sinne, wir sehen, was die Politiker machen und wir sehen den Menschen auf der Straße. Und jeder sagt, das, was die machen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man so sein kann. Mhm. Die sehen so aus wie Menschen, aber handeln tun die nicht wie Menschen. Ich würde so nicht handeln. Mhm. Also muss es ja, da gibt es schon einen Riss in der Menschheit drin. Und das ist aber ein Riss, der auch in uns drin ist. Und das Erste, was einem ein Mensch, was ich einem Menschen sozusagen sagen würde, wenn ich ihn treffe und seine Selbstzweifel kennenlerne und so weiter, das Erste ist zu sagen, willkommen im Club. Oder herzlich willkommen.
Ja.
Du bist normal. Mhm. Wenn du die Selbstzweifel nicht hättest, dann würde ich mir Fragen stellen. Aber wenn du sie hast, völlig in Ordnung, du bist normal, mach eine Umfrage auf der Straße. Mhm. Ja? Mhm. Frag sie mal, haben sie Selbstzweifel? Ja oder nein? Und du wirst feststellen, wenn die Menschen ehrlich sind, die haben es alle. Oder 99%. Das ist halt...
Und gerade zum Beispiel die, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen.
Mhm.
Ja, also Heinz Erhardt zum Beispiel, von ihm wird berichtet, wie der zernagt war vom Selbstzweifel.
Ja.
Und Pedanterie und Perfektionismus und. Das hätte sich kaum jemand vorstellen können.
Mhm. Ja. Aber ich glaube auch aus dieser inneren Zerrissenheit, also ist man sehr nah an diesem menschlichen Drama dran, an der Grundverletzung sozusagen. Und wenn jemand dort lebt in dieser Grenze, aber innerlich auch diesen starken Impuls hat, was anders zu machen, der arbeitet dann sozusagen heraus, was ist denn das andere? Oder er spürt die Feinheiten des Lebens besser. Und das sind manchmal auch die kreativen Menschen, die dann eben besondere Leistungen hervorbringen. Die Lieder schreiben oder Musik schreiben oder die genau aus diesem Spannungsfeld heraus entsteht.
Von Beethoven sagt man halt, ne, dass er auch das Leid seiner Kindheit sozusagen sich von der Seele schreiben musste.
Ja.
Er hat ja mal irgendwo gesagt, dass ihn wundert, dass sein seelischer Abfall so viel Geld einbringt.
Ja?
Okay. Also das Leiden an etwas bei etlichen Menschen zu großen kreativen Leistungen führt oder Schaffensperioden, ein Vincent van Gogh,
ne?
Und andere, ja, selbst Luther, der sozusagen auf der Suche nach einem gnädigen Gott war, weil er so einen harten Vater hatte. Ne?
Es gibt so eine schöne Geschichte, ich glaube, in Rom angesiedelt, wo sich die zwei Senatoren unterhalten und sagen, vielleicht wäre es eine gute Idee, wir geben allen Sklaven eine Armbinde oder ein Zeichen, dass wir sie erkennen.
Mhm. Bloß nicht.
Ja, und der andere sagt,
bloß nicht, dann sehen sie, wie viele sie sind.
Mach's bloß nicht,
ja.
Dann sehen sie, wie viele das sind.
Ja.
Ja, und die gesellschaftlichen Schranken, nicht mit dem anderen zu reden oder mich nicht zu offenbaren, verhindert auch zu sehen, wir haben ein gesellschaftliches Problem oder wir als Menschheit haben ein Problem. Das ist durch Dogmen sozusagen eingekesselt und wir gucken uns das nicht an. Aber wir sind halt verletzt. Wir haben ein Urtrauma in uns. Das kann man auf verschiedene Schichten schieben oder heben von geologischen Katastrophen über die ganzen Kriegssituationen und. Wir haben alle ein Trauma drin uns. Und wenn du sozusagen das Erste ist, anerkennen, was ist, Punkt. Wir sind zerrissen.
Okay.
Das nimmt vielleicht schon mal ein Stück Spannung raus, eben zu sagen, ich bin falsch, ich bin schlecht, ich bin unwürdig oder so. Ja? Zu sagen, nee, du bist normal. Also ich kann das sozusagen, was ich sagen kann, auch bei allem, was ich mache und Bücher schreiben, DVDs machen, Vorträge und. Es gibt auch Momente, wo ich Selbstzweifel habe und wo ich dann denke, eines Tages werden sie dich erkennen, du bist nur ein Scharlatan oder so.
Ich würde gerne dieses Wort Zerrissenheit nochmal kurz nutzen, um Mobbing. Mobbing an der Schule oder auch Mobbing im Alltag durch meine Befragung damals im Arbeitsamt bin ich da auf die Spur gekommen, dass tatsächlich es auch aus dieser Zerrissenheit sich entwickelt. Mhm. Ne? Bei den, in der Arbeitswelt halt, mein Herz sagt raus, aber mein Verstand sagt, du musst bleiben. Mhm. Ja, und dass dann aus diesem Konflikt, weil alle, die ich danach befragt habe, diesen Konflikt sofort bejaht haben, dass sie ihn gefühlt haben, dass dann sozusagen eine Choreografie geschrieben wurde, die am Verstand vorbei sozusagen in meinem Büro, im Arbeitsamt führte. Und bei den Kindern und den Jugendlichen in der Schule eben auch genau da diese Zerrissenheit, nämlich diesem Urbedürfnis in uns der Zugehörigkeit. Mhm. Ne, das sieht man überall. Du hast heute die diversesten Peer Groups, wie ein Mensch seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe darstellen oder nach, auch nach außen.
Also Peer Group als die, die mich umgeben, die mir eine Rückmeldung zu meinem Handeln geben.
So, also was weiß ich jetzt, die Gothic-Leute oder so. Hier in Leipzig ist ja jedes Jahr so ein großes Treffen. Und man spürt einfach, wie sie da flanieren. Ich gehöre dazu. Mhm. Ne? Durch meine Kleidung. Ich gehöre zu dieser Gruppe. Und dass gerade zum Beispiel Kinder mit diesem Grundgefühl, ich bin anders, aber genauso dieses Urbedürfnis nach Zugehörigkeit haben, und trotzdem aber spüren, ich denke aber anders als die. Ja, und das ist mir alles zu platt, wie die da sozusagen das vom Lehrer nachplappern oder so. Ich habe da ganz andere Gedanken. Ja, ich schaue die Dinge zusammen, ich sehe Muster, die die anderen nicht sehen, und ich kann doch nicht einfach jetzt das alles aufgeben.
Ja,
ja, also die, sozusagen zwischen dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und dem und der Gefahr des Selbstverrats. Also, ne, dass diese Balance häufig nicht hergestellt werden kann.
Ja, und sie kann auch nicht, weil, weil ja die gesellschaftliche Struktur gar nicht danach ist. Also mit der Schulpflicht, die wir haben, was ja keine Bildungspflicht ist, sondern eine Schulpflicht, wenn alle um dich herum das machen, muss es ja richtig sein. Und dann bleibt nur das Einzige, ich bin falsch. Das kann, also ein Kind kann das ja noch gar nicht überblicken, wie übel unser Schulsystem eigentlich ist.
Ja.
Wie kaputt das uns Menschen eigentlich macht und wie es uns prägt. Und ja, vorbereitet als gute Arbeitssklaven oder Diener am System, sozusagen. Und das führt zwangsläufig also dazu, dass das Kind, wenn alle um mich herum, auch Peer Group, ne, alle um mich herum machen das mit, dann kann ich nur falsch sein. Weil wir wenig Instanzen haben, und wenn eben die Eltern nicht dieses Korrektiv haben oder nicht die Basis anbieten können und sagen können, du bist in Ordnung, so wie du bist. Aber da spreche ich dann sozusagen auch wieder aus eigener Erfahrung. Ne? Meine Tochter ist 4,5 Jahre und ich muss mich jetzt mit dem Schulsystem beschäftigen. Eigentlich würde ich sagen, ich möchte dich nicht in die Schule schicken. Nicht, weil ich nicht möchte, dass du nichts lernst, sondern weil ich mir schwer vorstellen kann, dass das der gute Weg ist. Ich sehe an dem Kind, wie sie Entwicklungen macht, wie neue Dinge herauskommen. Also sie hat mal was gebastelt, eine Feuerschale, und war ganz stolz drauf. Und irgendwann ein halbes Jahr später beim Aufräumen kam sie dann mal an und sagte, Papa, wie konnte ich eigentlich auf die Idee kommen, dass so eine Feuerschale aussieht? Da war sie also wieder ein ganzes Stück weiter und hat was ganz anderes gesehen. Oder sie kommt eben an und sagt, warum machst du das so? Wie machst du das? Dinge, die sie vor 2 Wochen noch gar nicht gesehen hat. Wo also Entwicklungssprünge gehen. Und ich erlebe es ja in meinem Leben oder bei Menschen, die ein bisschen offen sind, man lernt ja im Leben ständig weiter. Und ich könnte sozusagen vertrauen, wenn ich einen Rahmen hätte, wo das Kind mal zu dem gehen kann, mal zu dem gehen kann, mal zu dem gehen kann, dann kann sich's aussuchen, was es gerade für notwendig erachtet. Ich habe mal einen Menschen getroffen, da ging es um ein englisches Schulsystem, was bei uns gar nicht durchführbar ist. Die Kinder sagen, wir interessieren uns für Mathematik. Dann tut der Elternrat sozusagen Mathematiklehrer raussuchen, die möglich sind, lädt die ein, und dann müssen die vor den Kindern reden. Und dann sagen die Kinder, der erscheint uns am plausibelsten, von dem möchten wir jetzt gerne Unterricht haben. Und dann bekommen die eine Weile Unterricht von dem. Und damit werden sie ernst genommen und sie können fühlen, was bei ihnen gerade dran ist, was jetzt sozusagen der nächste Schritt ist und nicht dieser vorgegebene Lehrplan, der dann die Lehrer haken nur ab, die Eltern haken nur ab, die sind ja auch in der Mühle drin, ne? Arbeiten, Geld verdienen und dann dieser elendige Rhythmus mit den Ferien, wir können nur in den Ferien in Urlaub fahren oder. Das hinterlässt so viel Zerrissenheit auf allen Ebenen. Aber es ist ein Ausdruck unserer Gesellschaft, so wie wir gerade sind.
Du hast vorhin gesagt, wenn das Kind das Gefühl durch die Eltern vermittelt bekommt, du bist okay, so wie du bist.
Ja.
Aus meiner Sicht setzt das voraus, dass die Eltern
ja, natürlich.
Zu sich selber das ja. Ja, auch sagen können oder wahrhaftig sagen können,
ja.
Ich bin okay, so wie ich bin. Auch wenn ich mich anders fühle als andere oder wenn ich nach gesellschaftlichen Normen nicht so erfolgreich bin wie die anderen.
Wir haben ja alle unsere Biografie. Da muss man sozusagen in die Geschichte reingehen. Zum Glück beginnt das jetzt aufzubrechen, dass die Alten anfangen zu reden, sich ihrer Last von der Seele reden, sofern sie noch da sind.
Ja.
Und es gibt zum Glück sagen wir, zwei Begriffe, die dem einen oder anderen helfen, wenn er danach mal schaut. Das eine ist Kriegskinder und das andere ist Kriegsenkel. Alle unsere Eltern sind auf die eine
Literatur,
oder andere Weise Kriegskinder.
Ja.
Und wir sind Kriegsenkel. Also ich zumindest in meiner Generation und du ein Stück wahrscheinlich auch. Und das hinterlässt Spuren.
Ja.
Die Urvölker kennen den Begriff oder die Aussage, dass das, was du tust, für 7 Generationen eine Wirkung hinterlässt. Und dass du beeinflusst wirst von den 7 Generationen vor dir. Und in der Bibel gibt es einen Psalm, den du wahrscheinlich besser kennst. Wem ich Gutes tue, dem tue ich Gutes bis in, oder wer mir Gutes tut, dem tue ich Gutes bis in 1000 Jahre. Wer mir Schlechtes tut, dem tue ich Schlechtes bis ins dritte oder vierte Glied.
Ja, dass wir davon beeinflussen. Also
wir werden davon beeinflusst.
Ja, ja.
Also für die Großeltern war es teilweise nur möglich zu überleben, wenn sie ihre Gefühle komplett abschalten. Und das geben sie an die Kinder weiter, die eigentlich geliebt werden wollten, aber da gibt es keinen Liebesbegriff mehr. Und die fangen dann an, sich irgendein Liebeskonstrukt aufzubauen. Also er erscheint regelmäßig zu den Feiertagen, er schenkt mir was, dann muss er mich lieben oder so, weil die Liebe nicht mehr gefühlt werden kann. Weil sie, und dann kommt die Enkelgeneration, die fühlt sich dann genauso verraten. Also das ist ein weites Feld, was eben durch die ganze Gesellschaft geht.
Also gerade, was du vorhin mit dem Krieg ansprachst, ich habe es selber ja erlebt mit meinem Vater, der halt Sanitätsoffizier im Krieg war und hätte mein Großvater sein können. Es wurde darüber nie gesprochen, aber die Gefühle oder die Emotionen waren ja da. Und etliche haben mir halt berichtet, während ich mein Buch schrieb, dass sie sogar die Lust in den Augen des Vaters gesehen haben, wenn er sie verprügelt hat. Das heißt, dass eine ganze Generation von Kindern, Nachkriegskindern, zu der ich mich da im Prinzip zähle, die Wut auf das Leben, die Wut auf sich selbst, der begangenen Grausamkeiten, der gesehenen Grausamkeiten oder so abbekommen haben und natürlich daraus geschlossen haben, ich bin verkehrt. Ich bin verkehrt, weil ja, also der eigene Vater, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, ich war so im christlichen Elternhaus groß geworden, da hat man halt zu dem Vater im Himmel gebetet und der biologische Vater ist sozusagen sein Stellvertreter.
Ja. Das war das, was ich vorhin mit dem Tantra sagen wollte. Also das Vaterbild oder das göttliche Vaterbild wird von unserem physischen Vater geprägt.
Jahrtausende.
Und das göttliche Mutterbild wird von unserer physischen Mutter geprägt. Nicht von der Erde und so weiter.
Ja. Und über Jahrtausende, und das ist meine Vorstellung, jetzt ist das Gottesbild dadurch ein ganz hartes geworden und also immer wieder aufs Neue bestätigt worden, weil der eigene Vater in dieser Härte erzogen wurde und diese Härte weitergegeben hat.
Ja.
Ja, und wiederum Ereignisse auch im Leben, also gerade mit Menschen, die aus dem Osten Deutschland kamen, wo also Krippe eben gang und gäbe war, ich sehen kann, welche Härte diese Menschen mit sich selbst ja, üben. Und ne, eines der häufigen Glaubenssätze, ich muss kämpfen.
Ja.
Oder das Leben ist hart und schenkt mir nichts.
Mhm.
Das sind Glaubenssätze, die ne, gerade auch hier im Osten ganz gang und gäbe waren. Und Costa Rica, la vida es la lucha. Ja, das Leben ist ein Kampf. Mhm. Ne, und tengo que luchar, ich muss kämpfen. Das, diese Grundüberzeugung aufzubrechen, ist ein Stück ja, essentieller Arbeit.
Es ist essentiell.
Ja, wie, und ne, viele Menschen verdienen ihr Geld damit. Ist die Frage, also mit Büchern zum Beispiel, eben ne, The Secret, und du brauchst nur noch zu wünschen und die richtigen Wünsche, aber achte darauf, dass du brutto für netto ne, und so weiter. Solche Sachen sind ja Blödsinn. Der Weg des Herzens. Wie könnte der Weg des Herzens ausschauen? Endlich von diesen, ich habe es im Prinzip auch Schutzprogramme genannt, ja, also, dass wir praktisch, wenn wir sowas erleben, wie ne, dass mein Vater mich mit so einem Rohrstock und nicht nur ich, verprügelt und diese Überzeugung, ich bin verkehrt, weil mein Vater ist ja der liebe Vater und wenn der mich züchtigt, dann hat das seinen Grund in mir und nicht im Vater. Wie ich von dieser Grundüberzeugung von mir als verkehrtem Wesen ablassen kann.
Ich möchte einfach mal einen Messwert sozusagen einwerfen. Das Herz ist der stärkste Muskel. Und das Gehirn hat eine sehr, sehr geringe elektrische Aktivität. Also ein Großteil passiert hier oben von unserer Wahrnehmung. Aber die Ströme, die wir am Gehirn messen, sind ungefähr ein Tausendstel von den Strömen, die wir am Herzen messen.
Ein Tausendstel.
Ein Tausendstel. Ja. Also du kannst zu irgendeinem Discounter gehen, dir eine Pulsuhr kaufen, da legst du dir so einen Gurt um, weil das ganz einfache Elektronik ist, diesen Puls zu messen. Ja, aber du kannst nicht zum Discounter gehen und dir ein Gehirnwellenmessgerät kaufen. Das ist nicht, weil es verboten ist oder weil es niemand will, was es auch eine Zeit lang gab, aber es ist einfach ein messtechnisches Problem. Also ein Tausendstel schwächer als Herzmuskel, die Hirnwellen zu messen, das geht im Labor, aber mit guten Verstärkern und guten Leitungen und abgeschirmt und. Das heißt aber, jeder Gedanke, den ich denke, der hat nicht so viel Wirkung wie jedes Gefühl, was ich fühle. Also um einmal zu fühlen, die Welt ist schön, in der Intensität müsste ich tausendmal denken mit der Intensität.
Okay.
Ja? Und deswegen ist es auch, wenn ich mich in meinen Gedanken kreise, komme ich nicht sehr, sehr viel weiter. Du hast was Interessantes gesagt, diese Schutzprogramme. Also man kann den Menschen sozusagen aufteilen oder nicht aufteilen, aber betrachten. Ja? Wenn wir uns selber anschauen, mal völlig unvoreingenommen, kann man zu der Erkenntnis kommen, dass wir mindestens drei Körper haben. Wir haben einen physischen Körper, wir haben einen emotionalen Körper und wir haben einen mentalen Körper. Und jeder hat seine eigenen Themen oder Programme. Also mental, ich muss arbeiten gehen oder so, und emotional sagt, aber ich will lieber tanzen, Musik machen oder. Jeder hat sein eigenes Bild. Ja? Ich gerate in den Unfall, das Bein bricht, das heilt wieder, das hat seine Zeit. Aber emotional bleibt das dann hängen in dem Grundvertrauen, warum tut mir das Leben das an? Ja? Oder eben, ich verstehe es vom Kopf her nicht, wie konnte ich nur so blöd sein, die Pumps bei Schnee anzuziehen, jetzt mal platt gesagt oder so. Ne? Das muss also die Verletzung passiert auf mehreren Ebenen. Gehen wir davon aus, ich gehe in eine Situation hinein, sind idealerweise alle drei Körper präsent. Jetzt passiert irgendein Trauma und an irgendeiner Stelle steigt der eine Körper aus, dann steigt der andere aus und dann der dritte. Und jeder geht ins Lala-Land oder für sich sozusagen. Der Knochen sagt, ich kann nicht mehr. Puff. Dann sagt der emotionale Körper, oh, das tut weh. Und geht raus aus der Situation und der Mentalkörper, das ist mir alles zu viel, der ist schon vorher weg. So, um das aber heilen zu können, muss ich jetzt alle drei Körper wieder einsammeln. Und wir sind auf einem, wenn sowas passiert, auf einem gewissen Energieniveau. Also wir sind im Alltagsniveau und dann plötzlich erschrecken wir. Wir kommen hoch und jetzt bricht alles auseinander. Die Situation gerät außer Kontrolle. Und dann laufen wir sozusagen mit abgespaltenen Anteilen herum. Und jetzt will ich das heilen. Dann muss ich alle drei Körper wieder auf das gleiche Niveau heben, dass sie sich wieder ausgleichen können und dass wir die Situation, die da unbearbeitet liegen geblieben ist, zu Ende bearbeiten können. Weil die Verletzung, das Trauma, ist ja eine offene Wunde sozusagen, wo die einzelnen Teile noch nicht wieder zusammengefunden haben.
Aber davor haben wir ja genau Angst, glaube ich.
Ne? Genau, das ist das Problem. Ich konnte die Situation nicht aushalten, also bin ich weggegangen.
Genau.
Und
ich habe immer gesagt, habe einen Deckel drauf
gemacht. Genau, habe einen Deckel drauf gemacht. Genau. Ich will nie wieder drüber reden.
Oder? Und der Deckel hatte eine Aufschrift, ich bin selber schuld,
ja,
und
genau.
Bin es nicht wert.
Ja. Das gucken wir uns jetzt nicht an. Nee, das machen wir jetzt nicht. Mhm. Das führt aber dazu, also ich bin an irgendeiner Stelle ausgestiegen, wo der Schmerz zu stark war.
Ja.
Und wenn ich jetzt das heilen will, muss ich genau an diesen schmerzhaften Punkt wieder rankommen. Und da haben wir uns dann halt Schutzprogramme gebaut, damit wir diesen Schmerz nicht fühlen müssen. Mhm. Also, ich gehe nie wieder Schlittschuh laufen. Oder Schnee ist immer schlecht, ich bleibe zu Hause. Oder sowas. Das sind einfache, ganz simple Programme, die wir haben, die erstmal mental funktionieren. Mhm. Glaubensmuster. Mhm. Und wenn man aber jetzt mit jemandem arbeitet, oder manchmal hat man einen Freund oder Kollegen oder so, mit dem man zusammenarbeitet, funktioniert alles wunderbar. Und das gibt es eine Situation, man kann gar nicht sagen, welchen Knopf man gedrückt hat, aber man drückt irgendwas bei dem anderen und der explodiert.
Das sogenannte rote Wort.
Das rote Wort, genau. Mhm. Dann ist man in der zweiten Grenze gelandet.
Also im emotionalen Körper.
Ja, also ich nenne es mal, sagen wir, Wachhunde oder so. Die einfachen Sachen sind so mentale Programme, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Und dann die zweite Stufe sind aber die Wachhunde, die da stehen, hau ab und... Hier ist gefährlich, da werden wir zum Tier sozusagen. Und wenn wir es aber schaffen, da durchzudringen, was muss man auch dazu sagen, dahinter kann wirklich Drama liegen sozusagen. Aber hinter dem Drama liegt dann der eigentliche Mensch. Und dort liegt auch die Heilung. Und deswegen gibt es natürlich Therapeuten, deswegen gibt es Psychologen und alle möglichen Techniken, die das kennen, die da wissen, wie man da hingeht und die idealerweise das auch aushalten sollten, solche Situationen, dass sie das nicht retraumatisieren. Mhm. Weil wir haben irgendeine Urerfahrung, wo wir einen ersten Schmerz haben und dann legen wir eine Schicht drumherum und legen noch eine Schicht drumherum, wo wir uns immer wieder selber bestätigen, dass das, ich bin ja nicht wert, ich bin ja nicht wert und. Und die ideale Frage ist dann, woher kennst du das? Mhm. Also du gerätst in eine Situation oder dir wird etwas bewusst, dass du in bestimmten Situationen so reagierst, dann fragst du dich, woher kenne ich das?
Es war tatsächlich intuitiv im Bereich Arschengel, also dieses rote Wort. Ja, ich habe das immer im Buch über Arschengel, da wo ich bei einer jungen Frau halt zum Arschengel geworden bin, weil ich zu spät zu einem Termin kam und diese Frau dann, junge Frau, aufgelöst war und ich das überhaupt nicht verstehen konnte.
Was
und
auch nichts mit dir zu tun hatte.
Nee, intuitiv gesagt, woher kennst du dieses Gefühl? Und dann ist sie da bei 6 Jahren gelandet, wo sie bis dahin null Bilder hatte. Das war wie anästhesiert.
Ja.
Kein Zugang. Aber durch das Gefühl kam sie dahin und hat sich erst mal
Das
war fast 20 Jahre her, in dieser Situation wiedergefunden und da konnten auch diese Gefühle raus.
Ja, das ist auch wichtig, eben die Gefühle mit einzubinden. Mhm. Ja, wenn ich ältere Leute frage über ihre Lebensgeschichte, dann erzählen sie mir Geschichten wie, aber meine Eltern, die hatten es ja schwer und die mussten überleben und ich kann das alles verstehen und sie konnten
nicht. Die Täterloyalität.
Und so weiter. Mhm. Sie konnten das alles nicht, aber sie haben das nie gefühlt. Das ist vom Kopf her vergeben, aber es ist nicht vom Herzen her vergeben. Und jedes Wesen kommt auf die Welt mit dem Wunsch, geliebt zu werden. Ja, wir kommen vielleicht aus einer Welt, wo alles Liebe ist, dann landen wir hier und wollen eigentlich weiter Liebe empfinden. Und dann bekommen wir den nicht. Und da ist natürlich Schmerz da. Den können wir überdeckeln. Aber eigentlich das Wichtige ist erstmal anzuerkennen, ja, ich möchte geliebt werden und ich habe das Recht, geliebt zu werden. Mhm. Eigentlich hat ja ein Kind ein Recht, es hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und es hat ein Recht auf seelische Unversehrtheit. Ist leider nicht immer gegeben oder in wenigen Fällen.
Dann hätte man lieber oben bleiben sollen, ne? Ja. Sozusagen.
Genau, dann sind wir wieder bei dem Punkt, warum sind wir hier?
Ja.
Aber der ist nicht zielführend. Also, oder sagen wir, dann kommt man schnell wieder auf den Punkt, ich habe es mir ausgesucht. Ja. Aber das ist nur eine oberflächliche Erklärung. Es gibt noch andere Mechanismen, warum, was hier gerade auf dem Planeten passiert. Wo wir jetzt also gerade ein Stück weit ab sind. Aber wir waren ja, wie löse ich das auf?
Ja.
Das Wichtige ist die Frage, wo kommt's her? Also woher kenne ich das? Woher kenne ich das? Woher kenne ich das? Und möglicherweise in einem lichten Moment oder wenn du eben jemand hast, der dich an die Hand nimmt, der dich dorthin führt, kannst du dann das Erlebnis finden, wo es ursprünglich geschehen ist. Mhm. Und auch wenn du glaubst sozusagen, du weißt schon alles über das, was passiert ist, wenn das Phänomen aber immer noch auftritt, ist es nicht gelöst. Mhm. Also, dass jemand einen Knopf bei mir drückt, ist ja auch ein Segen oder ein Hinweis, der sagt, guck mal, dort ist ein Wunderpunkt bei dir. Und wenn ich die Ursprungssituation angucke, ist es eine Möglichkeit für mich selber, sagen wir 5 Minuten vor das Ereignis zu gehen und nicht verändern wollen. Also wie beim positiven Denken, ne? Ich muss jetzt den anderen Glaubenssatz finden, sondern schau die Situation an, so wie sie ist. Ohne Urteil, ohne alles. Du bist jetzt Beobachter und schau einfach. Und dann gehst du die Situation durch. Und dann fühlst du den Schmerz, die Trauer, die Tränen und was auch immer. Und wenn du das Gefühl hast, das war's noch nicht, dann gehst du wieder 5 Minuten, also nochmal an die gleiche Stelle, 5 Minuten vor Beginn zurück und gehst nochmal durch die Situation durch. Und du wirst merken, es wird leichter sein. Und dann gehst du nochmal durch und gehst nochmal durch und gehst nochmal durch, bis du irgendwann das Gefühl hast, das tut mir gar nichts. Ja, es ist schmerzhaft, aber es ist auch ein Stück weit sozusagen ein Film oder eine Handlung, die Teil meines Lebens ist. Und dann irgendwann kann man auch erkennen, dass etwas Tieferes dahinter liegt. Also eine Hilfstechnik noch, eine Situation, meinetwegen, wie wir jetzt hier im Studio sind, die ist ja sehr real. Ja, die Wand, die Geräusche, die Temperatur ist alles. Und jetzt gehe ich in so eine Situation hinein und dann kann es natürlich passieren, dass die mich übermannt oder überwältigt. Eine Möglichkeit ist es, mich selber sozusagen zu steuern und das wie, meinetwegen, ich betrachte das auf einem Fernseher oder auf einem Bild, auf einem Foto. Und dann gehe ich aber ein Stück zurück, bis das Bild so groß ist oder so klein, dass es mir nichts tut. Dass ich es anschauen kann, okay. In der Situation tut es mir, in der Nähe tut es mir gut, hier ist es mir zu nah, also schiebe ich es ein Stück zurück. Dann gucke ich es mir an und dann gehe ich wieder zurück, okay, ist ja gar nicht so schlimm. Dann kann ich es ein Stück näher ranlassen und nochmal durchgehen. Dann kann ich, okay, wieder ein Stück näher ranlassen, bis ich ganz eintauchen kann in das Bild und dann hindurchgehen kann. Es ist ja auch, also ein Mensch ist traumatisiert. Dann wird er irgendwie weiterleben. Dass er traumatisiert ist, das ist einfach so, es ist nicht schlecht, es ist nicht gut, es ist sein Weg zu überleben. Wir haben die Tendenz sozusagen, uns immer eine Welt zu bauen, in der wir leben können, also ein Weltbild, was rund ist. Wenn es irgendwo einen Bruch gibt, werden wir alles daran tun, diesen Bruch zu heilen und das Bild wieder rund machen. Nun haben wir irgendwo eine große Baustelle, ne? Unfall, Vergewaltigung, Trauma, was auch immer. Dann gucken wir dort nicht hin. Dann werden wir aber alles tun, um darum sozusagen das zu heilen. Und was dabei passiert, wir sammeln idealerweise Energie an oder Kraft an. Und wenn wir genug Kraft haben, dann drehen wir uns mal rum und dann ist die Zeit, das anzufassen. Also, dass du sozusagen überlebt hast, dass du irgendwie weitergekommen bist, war doch erstmal, es gibt in dir diesen Kern, der noch überleben möchte, der überleben kann, der noch so viel Kraft hat. Und das war deine Kraft, deine Fähigkeit sozusagen, dich so weit aufzubauen. Ja, und das ist positiv, das ist gut. Und irgendwann ist halt genug Kraft da, auch mal das andere anzugucken.
Ja.
Aber da muss halt jeder sozusagen schauen für sich, was ist der momentane, die Richtung oder wie weit kann ich gehen.
Also in Gesprächen oder auch in Seminaren gebe ich immer das Beispiel eines Psychothrillers, ja, wo ich dann sage, lesen Sie die letzte Seite zuerst. Da sitzt der Held, ja, mit einer schönen Frau gegenüber im Café beim Cappuccino. Sie sind der Held. Das heißt, Sie haben überlebt. Als Sie Kind waren, haben Sie gedacht, das überlebe ich nicht. Also muss ich mich schützen. Ja, und in dem Bewusstsein, ich habe überlebt, was ich als Kind nicht dachte, kann ich die erste, von der ersten Seite bis zur letzten diesen Psychothriller sozusagen mir anschauen.
Ja.
In dem Bewusstsein, ich habe überlebt.
Ja.
Weil damals dachte ich, das anders als mit durch diesen Schutz kann ich nicht überleben. Bis hin eben, dass meine Beobachtungen schon dahingehen, dass tatsächlich diese Ereignisse zu Stärken führen, die dem Überleben dienten. Also die Frau, ne, die mir immer sofort in den Sinn kommt, an der Art und Weise, wie ihr Vater den Schlüssel im Schloss drehte, wusste sie, wie der heute drauf war. Der war Alkoholiker, Polizist und so. Ob sie sich verstecken musste, ob sie nur vorsichtig sein musste oder ob sie offen auf ihn zugeht. Das heißt, sie hat eine Fähigkeit von der Wahrnehmung feinster Nuancen bekommen, die aber gekoppelt waren ans Überleben. Und dadurch bist du natürlich völlig überempfindlich.
Ja.
Du kannst ja kaum...
Das ist dann sozusagen ein Geschenk aus dieser Situation.
Ja, so, genau. Kannst aber kaum in öffentliche Räume gehen, weil du einfach mit diesen feinen Antennen, wenn du die ganze Zeit auf Empfang gestellt hast, dann geht das nicht. Wenn du sie aber entkoppelst, ja, von diesem Überleben, dann hast du etliche Werkzeuge oder wunderbare Stärken, die du eben anwenden kannst, wenn du es willst.
Ja.
Aber nicht die dauernd angeschaltet und automatisch ablaufen.
Ja.
Ja, das ist so meine Beobachtung.
Es gibt so für, sagen wir mal, für Schamanen die Aussage oder eine Erfahrung, die ich gemacht habe im spirituellen Bereich, wahnsinnig viele Leute haben eine Missbrauchserfahrung.
Ja.
Wo ich mich dann frage, sind alle Leute missbraucht oder was ist denn hier los? Aber aus schamanischer Sicht sozusagen, ein Trauma hinterlässt einen Riss in der Seele oder in dem Wesen. Nehmen wir einen Menschen, der sozusagen in einem wohlbehüteten Haus hier aufwächst und dann wird er Wissenschaftler und so weiter und sein ganzes Weltbild funktioniert. Der kommt gar nicht auf die Idee, dass da noch eine höhere Welt sein könnte. Für den ist das ganz, ganz schwierig, sozusagen sich spirituellen Themen zu öffnen. Aber Menschen, die ein Trauma haben, bei denen ist ein Riss da und durch diesen Riss strömt ständig etwas ein und das ist ein Schulungsweg. Es gibt der schamanische Einweihungsweg, sozusagen, du gehst als Mensch zum Lehrer, dann wirst du zersprengt in alle Einzelteile und musst das Wesen neu zusammensetzen. Und manchmal ist die Biografie eines Lebens halt so geschrieben, dass du total gebrochen wirst, was traumatisch ist für das Kind und traumatisch, aber die Saat, die da drin aufgeht, darum ging es dem Leben eigentlich. Um das, was du dann erarbeitest, dass du nicht ein verschlossenes Gefäß wirst, sozusagen ein offenes Gefäß, was in der Lage ist, das Göttliche hier auf die Erde zu bringen. Und was ich noch sagen möchte, es gibt eine Abfolge von Emotionen, wie ein Trauma sozusagen aufgebaut ist. Und wenn ich da hineingehe, ich habe leider die Tabelle jetzt nicht im Kopf, ne? Aber so vom Groben her, da gibt es Wut, da gibt es Trauer, da gibt es Apathie, die ganzen Facetten sozusagen und ich komme in eine Situation, dann fühle ich das. Und wir gehen dann oftmals hin, als Laien sozusagen, Mensch, lach doch mal, komm, wir gehen mal tanzen oder so. Aber das Lachen ist hier oben, ne? Da sind 10 Stufen dazwischen. Das kann mal helfen, aber wenn das Ding hier unten nicht gelöst ist, wird der nie auf dem Lachen bleiben. Sondern der muss das durchfühlen. Und das Durchfühlen heißt, wir bleiben in dem Moment. Nicht wir folgen dieser Dynamik und steigern uns da hinein, sondern wir beobachten das einfach mal. Und da kommt von alleine, wenn die Energie fließen kann, ja, wenn manchmal ist es wirklich hilfreich, jemanden zu haben, der ihn an die Hand nimmt, dann merken wir...
Im Sinne des Wortes?
Ja, auch körperlich spüren lässt, ich bin da, nicht nur emotional oder so, dann kann er aus der Stufe auf die nächste gehen. Dann gucken wir uns aus der Stufe an und dann, okay, was ist denn die nächste Stufe? Also manchmal, wenn jemand zum Beispiel in der Apathie ist, den kann ich nicht ins Lachen kriegen. Nee, den muss ich erst, manchmal müsste man den provozieren, dass überhaupt eine emotionale Regung kommt. Und die nächste Stufe ist vielleicht Wut. Sagt man, hey, der ist wütend, super, jetzt bewegt sich was. Das heißt nur, er kommt jetzt hier heraus. Und wenn er es schafft, auf dieser Stufe zu bleiben, dann bist du jetzt wütend. Du darfst ein Jahr lang wütend sein.
Ich glaube, also Thema Wut. In unserer Gesellschaft, ne, die sich ja auf die Soma-Gesellschaft von Brave New World hinbewegt, also dass wir immer gut drauf sein sollen und uns allerlei geboten wird, um gut drauf zu sein und
Spaß und Fun
und so weiter, dass diese Erfahrung, von Schmerz uns selber näher bringt. Und im Moment in der Gesellschaft alles getan wird, um dieses sich selber fühlen zu verlernen.
Ja.
Regelrecht zu verlernen. Ja, und das Fühlen, aber das sozusagen, was uns natürlich auch mit dem Tierreich verbindet, nur dass wir es halt in der Reflexion fühlen. Wir können gleichzeitig fühlen und denken.
Und aber es ist das Gehirn, was im Moment lenkt. Also was das irgendwie steuert und was uns da abtrennt, sozusagen.
Wobei, du hast ja auch vorhin, ich will es nochmal präzisieren, du hast vorhin gesagt, das Beobachten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt haben wir die Frage gestellt, wie können wir den Weg des Herzens, es ist ja nicht unter Ausschluss des Verstandes oder meines Bewusstseins, wenn ich fühle. Also dass es kein Widerspruch ist, den Weg des Herzens und auch des Fühlens zu gehen, dann muss den Verstand ausschalten. Und hey, gerade Menschen, die einen sehr ausgeprägten Verstand haben, für die ist das ein absolutes No-Go.
Das geht gar nicht.
Kontrollverlust oder so. Also dass es doch letztendlich eine Kombination ist.
Hilft es sich, das als Konferenz vorzustellen. Also wir haben alle in uns den Beobachter. Ein Glaubenssatz, der tief in unserer Gesellschaft drin ist, ich denke, also bin ich, von Descartes. Ja, also nur im Denken bin ich. Aber jeder, der mal 2 Sekunden sozusagen nachdenkt oder nachfühlt, es gibt ja Momente, wo ich nicht denke und wo ich trotzdem bin. Also gibt es eine Ebene, die einfach nur da ist. Und ich muss ja nicht jedem Gedanken folgen, sondern ich kann einfach mal mir vorstellen, ich sitze jetzt zusammen, da sitzt mein Verstand, da sitzt mein emotionaler Körper und da sitzt mein physischer Körper. Und ich als Beobachter frage alle dreimal zu der Situation. Wie geht's dir denn? Und dann auch nicht sagen, du blöder Verstand, hör auf zu quatschen, sondern ihn anzunehmen als etwas, was da ist. Ich achte deine Ratschläge, ich danke dir für deine Sorgen. Ich weiß, dass du dich um mich kümmerst und um mein Wohl bedacht bist. Lass uns bitte aber trotzdem mal die anderen hören. Und dann hört man mal, was sagt denn das Gefühl dazu? Und was sagt der physische Körper dazu? Und dann kann man sozusagen fragen, gibt es etwas, auch für den Verstand, du hast jetzt mal gehört, was der emotionale Körper dazu sagt. Gibt es etwas, was du akzeptieren kannst? Ein Muster, wo wir alle drei zusammenkommen, wo es uns allen dreien gut geht. Im Sinne von wahrer
Einheit,
wahrer Einheit oder gleich in Konsens finden. Nicht der Stärkere entscheidet, sondern alle zusammen finden die Lösung, weil die gibt es. Also wir haben zu all unseren Problemen immer auch die Lösung in uns. Und das Schwierige oder die Aufgabe ist halt, diese Lösung zu finden. Und wenn wir nur im Kopf bleiben, dann ist es schwer.
Es gibt ja so eine Methode, die ich sehr spannend finde, dass man zum Beispiel, wenn ein körperliches Symptom ist oder auch ein seelisches, ist, dass man beispielsweise eine bestimmte Angst vor irgendetwas, also mal eine konkrete Angst, dass man sich einfach auf dem Stuhl sich gegenübersetzt und sie befragt und sich dann auf den Stuhl setzt, um sich selbst zu antworten. Mhm. Finde ich absolut.
So ähnlich wie Familienstellen,
wo man. Ja, aber eben auch selber. Mhm. Ne? Also, ja. dass ich selber mit mir ins Gespräch komme.
Ja.
Die Realität um mich herum sieht in der Regel so aus, dass der Fernseher läuft, dass das Radio läuft. Also dauernd irgendwo Stimmen und sonst was sind, aber eben andere Stimmen.
Ja.
Aber nicht meine eigene Stimme.
Ja.
Und Stille schon für unglaublich viele Menschen überhaupt nicht zu ertragen ist.
Das ist Stress, ja.
Also wie kann man diesen Menschen Mut machen, die Stille zu ertragen? Wenn die sagt, das geht gar nicht. Ich habe jetzt gerade wieder einen kennengelernt, wenig jünger als ich, der sagt, das geht gar nicht. Mhm. Stille ist für mich absolut der Horror. Wie kann man so einen Menschen ermutigen, ja, dass da ein Riesengeschenk drin ist? Ja, ich habe mit Kindern im Wald bin ich gewesen, die 5 Minuten waren unmöglich. Mhm. Also in einem bestimmten Alter, dass die mal einfach nur den Vögeln, dem Rauschen des Windes zuzuhören und so, das ging nicht.
Na, das Erste ist eben, du bist nicht deine Gedanken, du hast Gedanken. Du bist nicht deine Gefühle, du hast Gefühle. Und aus dieser Perspektive eben mal zumindest so viel Abstand sozusagen zu bekommen, dass man das erstmal wahrnehmen kann, dass da was ist. Und wenn man eben Angst vor Stille hat oder das nicht aushalten kann, ist ja irgendwas. Also das Nächste ist nicht ärgerlich sein darüber, dass man so ist, sondern dann, wenn du Stille nicht aushalten kannst, bist du so wie 99% der westlichen Menschen auch.
Ja.
Du bist normal. Ja? Was ich gelernt habe, all die Glaubensmuster oder die ganzen schlechten Erfahrungen, die wir so gemacht haben, die wollen geheilt werden. Das ist wie eine Armee von Kindern oder so, die ich mit mir rumtrage, wo das eine sagt, hier, ich will mein Nutella-Glas und ich will dies und die Verletzung und die Verletzung. Und man, für jedes hat man eine Erklärung. Ja, meine Eltern damals. Oder sie waren Kriegskinder. Oder sie waren dieses oder jenes. Und eine Möglichkeit ist, also wir machen Bestandsaufnahme, wir kommen immer wieder zu dem Gleichen. Ich lege mir ein Blatt Papier hin. Oder wenn es tagsüber ist, Diktiergerät sozusagen. Und immer wenn irgend so ein Muster kommt, schreibe ich es einfach mal auf. Nicht wegdrücken, sondern annehmen. Ihm schon mal eine Würdigung geben und sagen, ich habe mich über das und das gefühlt. Oder ich habe mich an die und die Situation in der Kindheit erinnert. Und dann merkt aber auch das innere Kind, so der Verwalter für die ganzen Erfahrungen, merkt, oh, der fängt sich an zu interessieren. Und dann kommt ein anderes Thema hoch. Und dann merkt man plötzlich so, wenn man mal so eine Art Tagebuch führt oder so einen Zettel schreibt, oh Mann, heute habe ich darüber nachgedacht, darüber. Und alles hat zu tun mit meiner Mutter. Oder alles hat zu tun mit meinem Vater. Also wir machen Musteranalyse. Ja, das ist wieder was, da ist der Verstand wunderbar. Dafür brauchen wir ihn. Aber das Erste ist, ich muss erstmal die Daten sammeln. Und das ist auch so eine Fähigkeit eben, wir gucken uns die Situation an, ohne sie zu beurteilen. Also ich sammle jetzt erstmal alles. Und wenn ich merke, ich bin wütend am Tag, ich habe das und das, ich schreibe es einfach mal auf. Und ich schreibe es auf und sehe dann irgendwann das Muster. Was ist denn das? Was
da ich glaube, die Zeit ist schon fast wieder um. Ganz wichtig erscheint mir der Gedanke, es wird ja überall gesagt, du darfst nicht urteilen. Ne? Das ist der Königsweg oder so. Ja, sag ich. Aber bitte nicht unter Umgehung des Gefühls. Das heißt, wenn ich Wut fühle, ja, dann denken viele Menschen, ich sei im Urteil. Aber erstmal ist das eine Emotion.
Es ist ja auch ein Urteil zu sagen, Wut ist schlecht.
Genau.
Und wenn die Wut jetzt da ist, dann darf die Wut jetzt da sein.
Genau. Also das, aber eine Verwechslung. Wenn ich auf jemanden wütend bin, ja, oder auf eine Situation wütend bin, dass einfach auch diese Wut erstmal Platz hat. Man muss sie nicht unbedingt dem anderen gegenüber also vor die Füße kotzen, sondern erstmal fühlen.
Ja.
Und damit haben unglaublich viele Menschen Schwierigkeiten, einschließlich meiner Person, die da von Kindheit an gewohnt war, Wut Ne? Ab ins Bett.
Wenn ich sie erstmal wahrnehme und sage, aha, da ist Wut, dann kann ich immer noch entscheiden, was ich mit der Wut mache. Gibt es wirklich etwas, was ich dem anderen sagen muss? Vielleicht nicht wütend, aber das und das hat mir nicht gefallen, wo dann die Wut nur der zweite Ausdruck davon ist, sozusagen.
Ja, ja.
Oder eben, ich merke, die Wut ist nicht das Richtige oder da gibt es halt noch eine tiefere Schicht. Mhm. Aber dazu muss ich es erstmal anschauen, bewusst wahrnehmen und akzeptieren. Fühlen.
Fühlen. Ja. Fühlen. Darum geht es. Fühlen.
Fühlen. Und das Herz will fühlen, das Herz will heilen und wir dürfen es nicht wegdrücken. Mhm. Jede Verletzung, die wir haben, möchte aus sich selber heilen. Mhm. Nur wir müssen uns da auf dem Weg machen, müssen sozusagen das erstmal anschauen. Mhm. Das ist wie, im physischen Körper kennt das jeder. Ich bin gestolpert, habe eine Wunde, es ist alles zugewachsen, aber es eitert noch. Bei einer Stelle war es mal so gewesen, da war ein kleines Steinchen noch drin geblieben. Die Haut war schon wieder zu, aber das Steinchen war noch drin. Also musste ich die Wunde nochmal aufmachen, um den Stein rauszuholen. Dann konnte die Wunde von alleine heilen. Und solange so Themen immer hochploppen in uns, ist noch irgendwas ungelöst da drin. Aber es kann heilen, es kann Ruhe finden, weil das ist der Weg des Lebens.
Leben ist im Prinzip Heilung. Alles drängt nach dieser Einheit. Ne? Bäume, die geschnitten werden, wollen wieder ihre Form bringen. Ne? Eidechsen, denen man was da abschneidet, bilden die Glieder wieder. Also dieser Tendenz zum Ganzsein ist dem Leben sozusagen innewohnt.
Woran erkennt man sozusagen, ob Außerirdische oder Intelligente da gewesen sind, wenn eine Ordnung da ist? Mhm. Also ich habe eine Wüste. Ja, dann war nur der Wind, der dort gearbeitet hat. Mhm. Wenn ich aber plötzlich gerade rechtwinklige Strukturen sehe oder die Steine, die sonst kieselartig zufällig verteilt sind, die liegen in der Form eines Kreises, dann weiß ich, da war irgendeine Ordnungsmacht da gewesen.
Ja,
und diese Ordnungsmacht ist sozusagen das Leben, was immer wieder Struktur reinbringen will. Das macht es von ganz alleine, wenn wir es nicht hindern dran.
Ja? Also sprich, das Herz, wir haben ja immer wieder gesagt, das Herz hat ein ganz starkes Feld, viel stärker als das Gehirn. Das Herz ist das einzige Organ, was niemals Krebs bekommen kann. Wir umgeben uns eigentlich mit Herzen, wobei das so die Symbolik ja aus zwei wird einer oder zwei in einem. Das Herz also als Symbol dieses Heilungswunsches bzw. der Heilungsenergie, die Heilungsrichtung eigentlich des Lebens schlechthin.
Ja.
Ja, das war doch mal schon ein richtiger Schritt heute. Andreas, ich danke dir für dein Kommen und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Ich hoffe, auch Sie, liebe Zuschauer, haben sich inspirieren lassen von den Gedanken über Glaubenssätze, wie dass ich nichts wert bin oder verkehrt. Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Gespräch wieder bei Neue Horizonte TV und speziell Horizonte des Herzens. Tschüss.